Einen ganz herzlichen guten Morgen. Es ist ja Urlaubszeit und ich freue mich für jeden, der da ist. Schön. Wir haben ja gerade eine Predigtserie laufen über den Glauben. Und Thomas hat letzten Sonntag sehr stark aus Hebräer Kapitel 10 gepredigt. Und ich möchte dort ein bisschen anknüpfen. Einiges noch ein bisschen wiederholen und vertiefen. Und dann wollen wir uns heute ein bisschen mit dem Anfang von Hebräer 11 beschäftigen. Und zwar um den Glauben von Abel, Henoch und Noah, diese drei. Es sind noch viel mehr in Hebräer Kapitel 11 zu finden von den Glaubenshelden. Aber wir wollen uns diese drei anschauen. So, die Überschrift oder das Thema heute Morgen ist Glaube richtig. Und diese Überschrift, als mir die gegeben wurde, war das schon mal eine Herausforderung. Ja, was heißt das, Glaube richtig? Bedeutet das, dass ich auch falsch glauben kann? Und so habe ich noch mal eine zweite Überschrift dazu getan. Richtig glauben, wie geht das? Und wir möchten mit einem Bibelwort starten aus Hebräer 11, Vers 6. Da heißt es, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ich lese noch einmal. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Diese Worte sind herausfordernd für mich, ich denke auch für dich, denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Der Hebräerbrief ist ja an die Judenchristen gerichtet worden. Diese Judenchristen erlebten eine erste Verfolgungswelle durch den römischen Kaiser, die sie in vorbildlicher Weise mit ihrem Glauben und durch ihren Glauben ertragen haben. Das berichtet uns Hebräer 10, Vers 32 bis 34. Und dann kam eine zweite Verfolgungswelle und hier waren sie nicht mehr bereit, diese Leiden nochmals auf sich zu nehmen. Wenn sie auch nur daran dachten, hatten sie bereits keine Kraft mehr. Und vielleicht werfen wir mal die Folie auf. Wir sehen es hier nochmal. Es war eine erste Welle, sie hielten am Glauben fest. Es kam eine zweite Welle und es wurde richtig schwierig für sie. Und deswegen hat der Schreiber des Hebräerbriefs dieses Thema aufgegriffen in diesen Kapiteln. Mit dieser Haltung, die sie jetzt hatten, standen sie in Gefahr, in der Not vom Glauben abzufallen und den Segen Gottes zu verlieren. Deswegen, der Schreiber erinnert sie in Hebräer 10, Vers 35 bis 38 eindringlich am Glauben festzuhalten. Und ich lese das mal vor. Werft euer Vertrauen nicht weg. Ich weiß nicht, wie es dir geht in deinem Leben. Hast du auch schon mal eine Glaubenskrise gehabt? Wo du gesagt hast, wie geht's weiter, wie soll ich das verstehen? Und so schnell steht man in der Gefahr, vielleicht auch nur ansatzweise, den Glauben wegzuwerfen. Deswegen, dieser Schreiber erinnert sie, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr Not, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele keinen Gefallen an ihm. Hier stellt sich mir eine Frage. Wie werden sie nun zum Glauben ermutigt? Diese Judenchristen. Da kommen wir dann auch schon zur nächsten Folie und Vers 1 aus Kapitel 11. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In diesem Vers fallen mir zwei Worte auf. Das erste ist feste Zuversicht. Und das zweite ist Nichtzweifeln. Das griechische Wort, das Luther mit fester Zuversicht übersetzt, heißt Hypostasis und bedeutet wörtlich darunter stehen. Darunter stehen. Die Elberfelder Übersetzung übersetzt mit diese feste Zuversicht mit Wirklichkeit oder Grundlage. Und ich möchte an diesem Wort Wirklichkeit hängen bleiben und mit diesem Wort Wirklichkeit durch diese Botschaft mit euch hindurchgehen. Der Glaube bedeutet demnach, dass man sich unter die Wirklichkeit Gottes stellt. Amen. Unsere Wirklichkeit heute Morgen ist dein Stuhl, auf dem du sitzt. Kannst du ihn spüren? Wenn du aufstehst, dich umdrehst und ihn anschaust, kannst du ihn sehen? Jawohl. Das ist unsere sichtbare Wirklichkeit, mit der wir allermeist zu tun haben. Und jetzt kommt Gott hier durch sein Wort und spricht von einer Wirklichkeit, die man nicht sieht. Und da wird's für uns Menschen schwierig. Was ich anfassen kann, okay, das ist einfach, ist nicht schwierig, das ist meine sichtbare Wirklichkeit. Aber es gibt eine unsichtbare Wirklichkeit, die für uns äußerst wichtig ist heute Morgen. Der Glaube bedeutet demnach, dass man sich unter die Wirklichkeit Gottes stellt, auf die man hofft. Das heißt, dass man Gott und sein Wort als Wirklichkeit achtet und sich mit seinem Denken und Leben unter diese Wirklichkeit stellt. Und da habe ich etwas mitgebracht. Mir fällt da ein Psalm 91, der erste Vers. Luther hat den sehr schön übersetzt. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt. Und wenn es um den Schirm des Höchsten geht, dann geht es um diese unsichtbare Wirklichkeit. Das macht meinen Glauben aus. Stelle ich mich unter diese unsichtbare Wirklichkeit von Gott? Vertraue ich ihm vollumfänglich? Denn dann ist er mein Schutz. Wer unter dem Schirm des Höchsten wohnt, der bleibt. Ich lasse den Schirm mal hier liegen und ich hoffe, dass er uns ein bisschen begleitet durch diese Predigt heute Morgen. In diesem Sinne ist der Glaube eine feste Zuversicht. Nun sollen wir bei diesem Wort nicht denken, dass es vor allem um das Gefühl der Zuversicht geht. Beim Glauben geht es in erster Linie nicht um unser Gefühl. Amen. Nicht um unser Gefühl, sondern darum, dass wir uns mit unserem ganzen Denken und Leben unter die Wirklichkeit Gottes stellen und dadurch unser Leben auf die einzige feste Grundlage bauen, die existiert. Und das ist die Wirklichkeit Gottes. Halleluja. Okay, jetzt kommen wir zur nächsten Folie. Das griechische Wort für Nichtzweifeln heißt Elenchos, von dem Verb Elencho, beweisen oder überzeugen. In der Elberfelder Bibel wird es mit überzeugt sein wiedergegeben und dem Hinweis, dass es auch Beweisführung oder überführt sein heißen kann. Die King James Übersetzung übersetzt es als Evidenz, also Beweis. Damit wird noch klarer, der Glaube ist eine Überzeugung. Halleluja. Der Glaube ist eine Überzeugung von der Wirklichkeit Gottes, auch wenn man sie nicht sieht. Bist du überzeugt von der Wirklichkeit Gottes, auch wenn du sie noch nie gesehen hast? Das ist der Knackpunkt von Glauben. Das ist die Grundlage von Glauben überhaupt. Der Glaube ist ein Überzeugtsein von der geistlichen Wirklichkeit, die man nicht sieht. Für die es aber, Halleluja, glaubwürdige Zeugen von Menschen gibt. Und wenn wir Hebräer 11 anschauen, das sind glaubwürdige Zeugen, die uns durch die Bibel hindurchführen mit ihrem Leben, dass sie Gott und dieser unsichtbaren Wirklichkeit geglaubt haben und dadurch erlangt haben, was ihnen verheißen wurde. Ist dir etwas verheißen worden heute Morgen? Uns allen gilt eine Verheißung, die Rettung durch Jesus Christus und das ewige Leben. Amen. Siehst du sie schon? Nein. Aber sie ist in dir und sie ist absolute Wirklichkeit. Freust du dich drauf? Halleluja. Gewaltig. Der Vers 1 zeigt, dass der Schreiber die Verfolgung, diese zweite Verfolgungswelle von den Judenchristen, nicht für ihr Problem hält. Das ist erstaunlich. Ihr Problem war vielmehr ihre geistliche Haltung, dass sie nicht mehr unter der Wirklichkeit Gottes standen. In ihrem Denken gingen sie nicht mehr konsequent von Gottes Macht aus, von seiner Liebe in Jesus und seiner Verheißung des Lebens. So verwickelten sie sich natürlicherweise in Sorgen, in Ängste. Und das waren die Dinge, die sichtbar waren für sie. Was war für sie sichtbar? Verfolgung. Was war für sie sichtbar? Ausgegrenzt sein, gefangen genommen werden, beraubt werden, ihre Güter wurden weggenommen, etc., etc. Auch heute ist es noch so, dass Christen verfolgt werden auf unserer Welt, die genau das durchleben, was Hebräer 10 und 11 hier beschreibt. Weil sie ihr Denken nicht mehr unter die geistliche Wirklichkeit stellten, wurden sie innerlich schwach und verloren schon den Mut, bevor die Verfolgung überhaupt anfing. Haben wir auch Probleme in unserem Glauben? Werden wir auch in unserem Glauben angegriffen? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Was immer auch die Probleme sind, es ist wichtig, dass wir uns nicht daran oder darin verwickeln, sondern uns weiter unter die geistliche Wirklichkeit stellen in unserem Denken, in unserem Reden und in unserem Tun. Bewusst davon ausgehen, dass Gott lebt und uns unendlich liebt und seine Verheißungen an uns sicher erfüllen wird. Können wir das glauben? Auch wenn es schwierig wird in unserem Leben, Gott, du lebst trotzdem. Gott, auch wenn ich dich nicht sehe, du bist trotzdem da. Gott, ich danke dir für deine Verheißung. Sie hat sich vielleicht noch nicht im Detail für mein Leben erfüllt, aber sie ist da. Und ich möchte sie ergreifen mit meinen geistlichen Händen und mich unter diesen Schirm des Höchsten stellen, unter diese geistliche Wirklichkeit. Dass Gott lebt, ist Wirklichkeit. Amen. Dass er uns in Jesus bedingungslos liebt und seine Verheißung in der Bibel in Erfüllung gehen wird, ist Wirklichkeit. Man könnte sagen, Gott lebt und Gott ist gut. Diese beiden Bereiche sind Wirklichkeit. Eine weitere Folie. Was passiert, wenn wir uns unter die geistliche Wirklichkeit stellen? Und ich lese mal den Vers 3. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, und jetzt kommt schon ein herausfordernder Satz, alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Wir sagen im Volksmund, aus nichts kommt nichts. Stimmt's? und schon kommt eine Spannung auf. Aber ich sage dir, durch den Glauben erkennen wir, nicht wissen wir zunächst, sondern erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Und wenn wir unsere komplexe Welt, unser eigenes komplexes Leben anschauen, mit unseren Fingernägeln, hast du sie geschnitten? Mit unseren Füßen, die so wunderbar funktionieren. Ich bin letzte Woche durch den Wald gelaufen, wir haben eine längere Wanderung gemacht und ich dachte so beim Laufen, die machen das von sich aus. Ich habe keinen Befehl gegeben. Das funktioniert irgendwie so automatisch. Das ist ja schon gar unheimlich. Ich sage dir, die Schöpfung ist so gewaltig schön. Amen. Noch einmal, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde. Wenn wir uns unter die Wirklichkeit Gottes stellen, können wir die Wirklichkeit mehr und mehr erkennen. Anders gesagt, können wir Gott erkennen. Schau, das ist vielleicht auch ganz wichtig. Gott hat sich vor allem durch die Schöpfung gezeigt. Wir haben ja zurzeit auch ein paar Babys bei uns in der Gemeinde, wenn sie denn da sind. Sind die nicht süß, wenn man sie anschaut? Ich meine, wir sind ja seltsame Wesen mit unseren Tüchern für sie, aber die sind doch so süß, oder? Und wenn du sie anschaust, siehst du da nicht die Schöpferkraft Gottes? Diese kleinen Hände, diese ganzen Details, das ist so gewaltig schön. Wenn wir Menschen, Tiere oder nachts den Sternenhimmel betrachten, fragen wir uns, wie sie entstanden sind und welche Bedeutung ihre Existenz hat. Auch schon mal nachts wach gewesen und das Universum angeschaut, wenn keine Wolken da waren? Auch schon mal ein bisschen versucht, tiefer zu denken? Da wird es mir meistens elend. Allein wenn ich mir die Frage stelle, hört das irgendwo auf? Und wenn das irgendwo aufhört, ist das eine Kiste? Merken wir die Spannung? Merken wir, was wir wissen? Das ist gewaltig. Niemand kann diese wahre Antwort auf diese Frage von sich aus erkennen. Wenn wir über die Welt nachdenken, ohne unter Gottes Wirklichkeit zu stehen, bleibt sie für uns letztlich ein Rätsel. Auch wenn Menschen für die Entstehung der Welt eine Erklärung geliefert haben, können sie die Frage nach dem eigentlichen Ursprung, nach dem Sinn nicht beantworten. Das Leben eines Menschen ist dann wie ein Komet, der eine kurze Zeit am Himmel aufglüht und verschwindet. Und das war's. Ist das der Sinn des Lebens? Kann doch wohl nicht wahr sein. Aber wenn wir uns unter die Wirklichkeit Gottes stellen, und ich nehme noch mal diesen Stirn, wenn wir uns unter die Wirklichkeit Gottes stellen, erkennen wir den geistlichen Ursprung, nämlich, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde. Wenn ich da ans Neue Testament denke und diese Bitte an Jesus, sprich nur ein Wort, dann ist es gewaltig. Durch Gottes Wort, durch diese Existenz können wir vieles weitere über Gott erkennen. Wir erkennen zum Beispiel, dass Gott gut ist und deshalb eine gute Welt voller Licht und Leben schuf. Und wenn wir diese Welt anschauen, ohne die Dinge, die der Mensch daraus gemacht hat, muss ich sagen, diese Welt, dieser blaue Planet ist gigantisch. Ist gigantisch. Wir erkennen, dass Gott alles zu seiner Ehre geschaffen hat und können dadurch den Sinn unseres Lebens finden und das Ziel, das wir erreichen sollen. Wenn wir erkennen, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, erkennen wir, was für eine gewaltige Schöpfungskraft Gottes in sich hat, sodass wir mit großem Interesse und Ehrfurcht darauf hören wollen. So, der Schreiber des Hebräerbriefs hat das vorausgeschickt für die Judenchristen, dass sie doch ihren Glauben nicht wegwerfen, sondern unter dem Schirm des Höchsten bleiben, unter der Wirklichkeit Gottes. Und dann geht der Schreiber daran, Zeugen aufzurufen. Zeugen dieser Wahrheit. Und er beginnt mit Abel. Und das ist die nächste Folie. Der Glaube Abels. Vers 4. Da heißt es, durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Durch den Glauben wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Der erste Mensch auf dieser Erde mit beispielhaftem Glauben war Abel. Schau, in 1. Mose 4 lesen wir, dass Kain und Abel, also diese beiden Brüder, Kain und Abel, Gott Opfer brachten. Gott sah Abel sein Opfer gnädig an, aber Kains und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Was war hier passiert? Das eine Opfer nahm Gott an, das andere Opfer nahm er nicht an. Manche wundern sich, warum Gott Abel und sein Opfer annahm, aber Kain und sein Opfer nicht. Unser Vers antwortet klar, dass Abels Opfer deshalb besser war als Kains, weil Abel sein Opfer durch den Glauben darbrachte. Was war jetzt der Unterschied? Was bedeutet das? Ich nehme nochmal diesen Schirm. Abels Opfer, indem er sich unter die Wirklichkeit Gottes stellte. Für ihn war Gott nicht nur eine theoretische Größe, sondern für ihn war Gott, obwohl er ihn nicht sah, ganz real. Abel hatte einen Nachteil gegenüber uns. Er hatte keine Bibel. Er hatte kein theologisches Institut. Er hatte nicht einen, der ihn begleitet, einen Moderator, einer, der einen Doktortitel in Theologie hat. All das nicht. Er hatte nichts Schriftliches in der Hand. Das ist der Nachteil gegenüber uns. Aber er hatte auch einen Vorteil gegenüber uns. Er hatte eine Zeugenaussage aus erster Hand, dass es Gott gibt. Und das war sein Papa, Adam. Das war eine direkte Zeugenaussage in seinem Leben. Er bekam am Rande mit, was geschehen war. Schöpfung, Sündenfall, Vertreibung aus dem Paradies. All diese Dinge, die da geschehen sind. Er hörte von Adam und Eva vielleicht diese schönen Storys, wie sie abends mit Gott im Garten spazieren gegangen sind. Diese reale, schöne, sichtbare Gegenwart Gottes. Gewaltig, oder? Seid ihr da? Gewaltig. Das bekam er alles mit. Und er stellte sich bewusst, deswegen sagt die Bibel, er brachte sein Opfer im Glauben. Er erkannte Gott wirklich als den Schöpfer an und lebte vor ihm in dem Bewusstsein, dass Gott heilig ist und er selbst ein Sünder und Gottes Gnade braucht. In diesem Bewusstsein brachte Abel Gott sein Opfer. Deswegen opferte Gott von den besten Tieren, nicht vom Krusch, von den besten Tieren, die er hatte, weil er Gott als Gott anerkannte und wirklich seine Gnade erlangen wollte. Was war jetzt der Unterschied zu Kain? Kain dagegen brachte sein Opfer offensichtlich ohne diese Haltung, ohne Glauben. Er opferte vermutlich etwas, oder eher deshalb, weil er es von seinen Eltern gelernt hat. Vielleicht, weil es gefallen sollte. Oder weil er dachte, dass es ja nicht schaden könnte, ein Opfer zu bringen. Was können wir hier lernen? Nach Vers 4 war Abel der erste Mensch, den Gott als gerecht erachtete. Wow. Schau, Gott bezeugt es sichtbar über seinem Opfer. Aber Abels Gerechtigkeit kam nicht durch sein Opfer, sondern durch den Glauben. Das ist der Punkt. Weil Abel glaubte, das heißt, sich unter die Wirklichkeit Gottes stellte, war er für Gott in Ordnung. Und weil er mit seinem dementsprechenden Bewusstsein Gott opferte, war sein Opfer besser als das von Kain. Andererseits zeigt der Fall von Kain, dass Gott unser Opfer nicht gefallen, wenn sie ohne Glauben gebracht werden. Wenn sie ohne Glauben gebracht werden. Der Glaube ist also entscheidend, ob wir Gott gefallen oder nicht. Unser Glaube bringt im Leben hier nicht unbedingt nur Vorteile. Du denkst, aber Moment mal, wenn ich festen Glauben habe, nur Vorteile. Nicht unbedingt. Abel wurde deswegen, weil er im Glauben, weil er unter der Wirklichkeit Gottes stand, weil er so sein Opfer brachte. Abel wurde deswegen von seinem neidischen Bruder umgebracht. Und das ist ein Schmerz. Auch das fordert heraus. Aber unser Vers macht klar, dass das nicht das Entscheidende war und dass Abel deshalb nicht gescheitert ist. Er ist im Glauben nicht gescheitert. Hörst du? Denn Abel hat durch seinen Glauben die Gerechtigkeit vor Gott erlangt und kann ewig bei Gott sein. Darüber hinaus redet Abel noch, obwohl er gestorben ist. Sein Leben im Glauben an Gott ist wie eine Predigt, die bis heute noch erklingt. Dies war für die Judenchristen, denen neue Verfolgung bevorstand, wichtig. Sie müssen sich davon gefürchtet haben, wieder ihre Güter und vielleicht gar ihr Leben zu verlieren. Und dieser Schreiber bringt ihnen den Abel. Er blieb unter der Wirklichkeit Gottes. Wegen seinem Glauben wurde er verfolgt und getötet. Aber er ist bei Gott in dieser Wirklichkeit. Halleluja. Das war schon herausfordernd. Das war eine starke Botschaft. Das war tief. Aber sie brauchten sich nicht zu fürchten. Sie sollten nicht abwägen, welche Vor- und Nachteile ihr Glauben in der Welt bringt. Wenn sie weiter unter der Wirklichkeit Gottes stehen würden, würden sie Gottes Anerkennung und das ewige Leben in seinem heiligen Reich empfangen. Halleluja! Der zweite, Henoch. Und das ist in Vers 5 zu sehen. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt. Ich meine, was für eine Geschichte. Wer will entrückt werden? Also nicht sterben, sondern weg. Also schon stark. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt. Dass er den Tod nicht sehe und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen hat. Ja, was hat denn Gott so gefallen an dem Henoch? Das Spannende ist, über Henoch wird nicht viel geschrieben. Du kriegst doch nicht irgendwelche Glaubenshelden-Stories und was er alles bewirkt hat und wie er die Welt auf den Kopf gestellt hat und deswegen diese Entrückung erlebt hat. Nein! Du bekommst nur eine Botschaft, nur eine Geschichte, nur eine klitzekleine Geschichte. Er wandelte mit Gott. Er wandelte mit Gott. Das fordert uns heraus heute Morgen. Bring dein Opfer, indem du dich unter die Wirklichkeit Gottes stellst. Wandle mit Gott, indem du dich unter die Wirklichkeit Gottes stellst. Noah war einer der Nachfahren von Adam, dritten Sohn Seth. Die Stelle in 1. Mose 5 sagt zweimal, dass Henoch mit Gott wandelte. Aufgrund des hohen Alters musste Henoch Adam auch persönlich gekannt haben. Auch er hatte keine Bibel. Aber er hatte dieses Originalzeugnis von einem lebendigen Gott. Er hatte dieses Originalzeugnis. Du weißt du noch, du warst ja nicht dabei, aber wir sind mit ihm damals im Garten spazieren gegangen. Wenn ich mit meiner Frau wandeln gehe, ich nehme mal dieses Wort, wandeln, und wir gehen aus dem Haus und wir gehen zum Beispiel in den Wald und laufen dort, weil es ein bisschen kühler ist jetzt, dann wandelt meine Frau nicht den rechten Waldweg und ich den linken, sondern wir wandeln zusammen diesen einen Waldweg. Wenn es bergauf geht, habe ich so eine komische Eigenart, ich werde schneller. Und dann höre ich hinter mir manchmal meine Frau, Schatz, nicht türkisch. Ich bremse ab, wir laufen wieder parallel. Okay, kleiner Joke. Aber wandeln bedeutet, dass man miteinander geht. Oder wandeln mit Gott in eine Richtung. Am besten parallel zueinander, sich unterhalten, wandelnd. Mit Gott zu wandeln heißt, dass Henoch mit Gott zusammen lebte, dass er täglich in der Gemeinschaft mit Gott war und diese geistliche Wirklichkeit anerkannte. Er erkannte, dass Gott immer da ist und führte sein Leben in diesem Bewusstsein in Gemeinschaft mit Gott. Auch Henoch konnte sich nicht in seiner theologischen Bibliothek verkriechen und einige Bücher lesen. Nein, er konnte nur mit Gott wandeln. Halleluja. Und dieser Wandel muss intensiv gewesen sein. Beim Jagen, beim Kochen, beim Schlafen, überall. Gott war präsent und das gefiel Gott. Das gefiel Gott. Und mir gefällt es auch. Halleluja. Der Begriff Wandeln drückt aus, dass Henoch nicht nur zu bestimmten Zeiten Gott suchte, phasenweise, wenn es Probleme gab im Leben. Und das ist ja unsere Eigenart, mal ehrlich. Wandeln wir immer mit Gott? Oder suchen wir dieses Wandeln, wenn es klemmt? Wenn die Hütte brennt? Meistens ist es doch erst dann so, die Hütte brennt und dann brauchen wir doch diesen Gott. Ich sage dir, wahrscheinlich ist es besser immer so. Amen? Dann wirst du nicht nass. Dann macht das Leben dich nicht nass. Ich sag dir, diese geistliche Wirklichkeit ist so entscheidend, ist so wichtig, dass wir sie anerkennen und mit ihr leben. Und bevor wir jetzt zu Noah kommen, und der Schreiber war schon speziell, da macht der nochmal einen Einschub. Er will diese Sache mit dem Glauben nochmal vertiefen. Und zwar in Vers 6 lesen wir, und das kommt die nächste Folie da, aber ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss, und jetzt pass auf, das ist so entscheidend, also den Schreiber vom Hebräerbrief, den finde ich so klasse. Weißt du, was er da sagt? Der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Bevor der Verfasser mit dem nächsten Glaubenshelden fortfährt, vertieft er das nochmal. Deshalb sagt er, dass es ohne Glauben unmöglich ist, Gott zu gefallen. Richtig zu glauben. Der Vers definiert auch, was der maximale Glauben ist, der nötig ist, um Gott gefallen zu können. Wer zu Gott kommen will, und jetzt kommt der maximale Glauben, der muss glauben. Das ist alles. Der muss glauben. Der muss glauben, dass Gott ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Zu Gott zu kommen ist nicht schwer. Es erfordert nur zwei elementare Punkte. Die Wirklichkeit Gottes anzuerkennen, nämlich dass Gott existiert und dass er denjenigen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das ist die einzige Anforderung. Warum ist das so wichtig? Wer zu Gott kommen will, der muss nur eins. Und hier sagt die Bibel nicht soll. Hier sagt die Bibel muss. Er muss die Wirklichkeit erkennen, dass Gott existiert und dass er die, die ihn suchen, belohnen wird. Halleluja. Haben wir diese zwei Punkte? Ganz wichtig, es gibt einen Gott und er ist gut und er beschenkt uns. Amen. Halleluja. Warum stellt er das heraus? Diese zwei Wahrheiten stehen zwei der furchtbarsten Lügen in dieser Welt gegenüber. Nämlich, dass Gott tot ist und falls er lebt, nicht gut ist. Der Teufel braucht dich nicht zur Sünde zu verleiten. Er braucht nur diese zwei Lügen in deinem Denken installieren. Auch als Gläubiger stehen wir so schnell in Gefahr, nicht zu glauben, dass Gott gut ist, wenn es uns schwer und schlimm geht. Stimmt's? Deswegen ist es so entscheidend. Gott verlangt also wirklich nicht viel von uns, sondern nur, dass wir uns von den schlimmsten Lügen, die es gibt, willentlich distanzieren. Nämlich der Lüge, dass Gott nicht existiert und die Lüge, dass Gott nicht gut ist, dass wir ihm gleichgültig sind, dass er uns nicht belohnen will. Das sind diese zwei Lügen, die der Teufel in uns hineinsehen möchte. Das war sein Anliegen schon immer, auch durch die Bibel durch, den Leuten weiß zu machen, Gott gibt es nicht. Ich sag dir eins, es gibt ihn. Und ich darf mich unter die unsichtbare Wirklichkeit Gottes stellen. Halleluja. Und wir kommen zum dritten Glaubenshelden. Und das ist Noah. Gott lebt und Gott ist gut und gibt denen, die ihn suchen, eine Belohnung. Das ist seine Natur. Halleluja. Also, der Glaube Noahs, Vers 7. Und das ist der letzte Vers. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah, durch den Glauben. Sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Halleluja. Schau. Noah lebt in einer Zeit, in der die Menschen durch die Sünde so verdorben waren, dass die Erde voller Sünde war. Voller Sünde war. Noah empfing in dieser Zeit von Gott ein Wort, in dem Gott ihm das Gericht über alle Menschen und Tiere durch eine Flut ankündigte und ihm befahl, ein riesiges Schiff zu bauen. Für ihn und seine Familie und für alle, die gerettet werden wollten. Noah erachtete Gottes Wort als Wirklichkeit. Jetzt sind wir wieder bei dem Schirm. Er erachtete Gottes Wort als Wirklichkeit. Man muss wissen, bis zu dieser Zeit hat es noch nie geregnet. Der wusste gar nicht, was das ist. Dann baute er sein Schiff auch noch, ich sag mal, auf dem Berg. Das macht alles irgendwie keinen Sinn. Es gab auch kein Lexikon irgendwo oder Google, wo man googeln konnte, wie baut man eine Arche. All diese Dinge waren nicht da. Es war nur die Aussage von Gott, den auch Noah nicht sah. Aber die Wirklichkeit nahm er wahr. Und er ging darauf ein. Zuerst erkannte Noah Gottes Wort als Wirklichkeit an und handelte danach. Danach erlebte er, wie wahr Gottes Wort war. Dabei stellte der Vers 7 klar, dass Noah nicht deshalb gerettet wurde, weil er sich oder weil er ein besonderer Mensch gewesen wäre zur damaligen Zeit. Er betont, dass Noah durch den Glauben auf Gottes Wort reagierte und deswegen gerettet wurde. Halleluja. Schau, als er Gottes Wort hörte, stellte er sich unter die Wirklichkeit Gottes. Halleluja. Er stellt sich unter die Wirklichkeit Gottes und richtet sein ganzes Leben danach aus. Komplett. Er ordnet seine Gedanken dem Wort unter und gehorcht und baut die Arche. Auch wenn alle menschliche Logik auch zu seiner Zeit dagegen sprach. Dagegen sprach. Er musste dazu seine eigenen Gedanken überwinden. und den sündigen Stolz, der uns Menschen immer dazu verleiten will, mehr auf den eigenen Verstand und die eigene Erfahrung zu vertrauen als auf Gottes Wort. Ich weiß, das war jetzt ein starker Satz, aber es ist wichtig, dass wir den uns vor Augen halten. Er muss den Spott seiner Zeitgenossen überwinden, die Botschaft von Gottes Gericht und Noahs Archebau für lächerlich hielten. Aber Noah ließ sich nicht von seinem Stolz oder von der Meinung anderer Menschen abbringen. Er war fest. Der Schreiber sagt ausdrücklich, dass Noah dadurch Gott ehrte. Halleluja. Er ehrte Gott. Durch Noahs gehorsamen Glauben wurde seine Familie gerettet und die Menschen konnten weiterleben, beziehungsweise die Menschheit konnte weiter bestehen. Noahs Beispiel zeigt uns anschaulich, dass er sich unter die Wirklichkeit Gottes stellte und danach denkt und handelt, Gott ehrt. Er zeigt, dass wer Gottes Wort vertraut und danach handelt, gerettet wird und auch andere zur Rettung führen kann. Halleluja! Und jetzt fasse ich das hier mal zusammen. Dadurch, dass Noah mitten auf dem trockenen Land ein riesiges Schiff baute, verkündete er allen Menschen nah und fern das Kommen von Gottes Gericht und den Weg zur Rettung. Er zeigte beides auf. In der Evangelisation von heute ist die Botschaft, das Gericht Gottes kommt. Aber Jesus kam, um zu retten. Halleluja. Dieselbe Botschaft, ganz am Anfang, ganz am Anfang. Deswegen Noahs Leben bezeugt damit in anschaulicher Weise die Wahrheit, dass der Gerechte durch seinen Glauben leben wird. Tausende Jahre später kam Jesus und er predigte, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das war im Prinzip die gleiche Botschaft zu Noahs Zeiten. So wie Noah Gottes Wort als Wirklichkeit achtete und es befolgte, sollen wir Jesus als Wirklichkeit achten und uns darunter stellen. Halleluja! Ich fasse zusammen, und das ist die letzte Folie auf der Wand. Ich fasse zusammen, was wir gehört haben, und ich stelle mich noch einmal unter den Schirm, unter den Schutz des Höchsten. Schau, erstens, der Glaube bedeutet, die Wirklichkeit Gottes anzuerkennen und sich darunter zu stellen. Amen. Und jetzt sehen wir diese Männer, die der Schreiber anführt. Zweitens, der Glaube bedeutet, vor und mit diesem Gott zu leben und auf seine Gnade zu hoffen, wie Abel. Er stellte sich unter die Wirklichkeit Gottes. Drittens, der Glaube bedeutet, Gottes Gegenwart als Realität anzuerkennen und Tag für Tag in der Gerechtigkeit mit ihm zu leben, wie Henoch. Halleluja. Und letztens, der Glaube bedeutet, Gottes Verheißungen und seine Befehle als Wirklichkeit zu achten, uns ganz praktisch danach zu leben, dadurch sein Leben zu retten, wie Noah. Deswegen, mach's wie Abel, wenn du dein Opfer des Glaubens bringst. Stell dich unter die Wirklichkeit Gottes. Mach's wie Henoch. Lebe jeden Tag von morgens bis abends, in die Nacht hinein, aus der Nacht heraus, unter der Wirklichkeit Gottes. Halleluja. Und mach's wie Noah. Halte das Wort Gottes für wahr und handle danach und stell dich unter seine Wirklichkeit. Amen. Haben wir einen guten Gott? Amen. Bis hierhin Gottes Wort. Wir wollen zusammen aufstehen. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du den Judenchristen zur damaligen Zeit durch dieses Schreiben dieses Briefes unter die Arme greifen wolltest, ihren Glauben nicht zu verlieren, sondern festzuhalten. Und Herr, ich danke dir, dass du ihnen damals geholfen hast und dass du uns auch heute hilfst. Herr, wir möchten uns unter deine Wirklichkeit stellen. Und ich danke dir, dass du da bist, auch wenn wir dich nicht sehen. Herr, wir möchten unter dieser Wirklichkeit Gottes leben. Und so möchte ich dich bitten für deine Gemeinde, dass du jeden Einzelnen segnest, stärkst und begleitest. Auch in die neue Woche hinein, dass wir unter der Wirklichkeit Gottes leben. Richtig glauben. Wie geht das? Ganz einfach. Stell dich unter die Wirklichkeit Gottes. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Gott segne euch. Und ich möchte bitten, dass Miri kommt.